SBS in deutscher Sprache.
Künstliche Intelligenz gibt es schon seit Jahren, seit den 50er Jahren. Und in letzter Zeit hat es sich entwickelt, dass künstliche Intelligenz immer mehr Informationen schnell verarbeiten kann. Das ist es grundsätzlich. Es kann keine Menschen ersetzen, es ist nicht irgendwas Magisches, sondern es ist mathematische Fragen, die gestellt werden und durch einen Computer geantwortet werden.
Warum ist es derzeit so aktuell? Hat es damit zu tun, dass die Computer immer leistungsfähiger werden?
Ja, genau. Also diese Leistungsfähigkeit, aber auch die Daten. Wir geben immer mehr von unseren Daten ab. Wir geben unsere Fotos ab, wir geben unsere Adressen, wir haben immer mehr Apps und wir geben einfach immer mehr Informationen ab. Und mit diesen Informationen kann mehr und mehr verarbeitet werden und mehr Informationen wiedergegeben werden von den Computern. Genau, diese Leistungsfähigkeit wird auch immer schneller.
Und was ist das eigentlich? Sind es irgendwelche Algorithmen? Hat das mit Mathematik zu tun? Sind es Leute, die das programmieren, oder sind es die Maschinen selbst, die das lernen?
Zum Teil sind es die Maschinen selbst. Es gibt eine Bewegung, das heißt Transparent AI. Und es geht darum, dass man künstliche Intelligenz verstehen muss, weil vieles, was jetzt gemacht wird, nicht verstanden wird von Menschen. Und das ist genau das Problem, dass es jetzt so kompliziert wird, mathematisch gesehen, dass die Menschen nicht genau wissen, warum Entscheidungen getroffen werden, oder dass die Daten selber die Antwort dann verändern auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn die Polizei jetzt künstliche Intelligenz gebraucht, gibt es Resultate, die dann dazu neigen, bestimmte Populationen zu bearbeiten, also dass sie die wirklich
zu kontrollieren,
genau, dass sie das ist nicht bewusst, aber es wird von den Maschinen dann weitergeleitet, weil Maschinen werden ursprünglich auch von Menschen programmiert und diese Biases werden einfach weitergeleitet dann durch diese Programme und es ist sehr schwierig, es nachzuschauen oder es irgendwie zu proben, wie diese Entscheidungen getroffen werden.
Aber es kann doch auch positiv sein. Also nehmen wir das Beispiel, das Sie eben erwähnt haben mit der Polizei. Die kommt vielleicht an einen Ort, wo jemand entführt wurde oder Kidnapping. Und da erfährt die Polizei dank Gesichtserkennung sofort, wer das ist und kann vielleicht sogar eruieren, dass das eine Person ist, die, ich weiß nicht, mental health problems hat. Und dann würde man das ja ganz anders dann lösen, nicht?
Ja, oder gerade jetzt diese Woche oder letzte Woche sind in England zwei Leute gefangen worden über Novichok, diese chemische Waffen, die gebraucht worden sind, wo zwei Leute gestorben sind. Das hätten sie nie gefunden ohne diese künstliche Intelligenz, die so viele Bilder verarbeiten konnte, dass es auch dann wissen konnte, wer das gemacht hat. Es gibt auch wahnsinnige Vorteile, das haben wir jetzt auch gerade gehört in diesem Programm, wo ganz viele Kinder in Indien gefunden worden sind, dass man durch diese Gesichtsanerkennung Kinder, die schon länger von ihren Eltern weg waren, wieder zu ihren Eltern kommen durften, weil sie gefunden worden sind durch diese Technologie. Also es gibt immer Vor- und Nachteile für jede Technologie.
Das war die Polizei in Delhi, die hat die Fotos bekommen von diesen Kindern und dank Gesichtserkennung konnten die dann in die Waisenhäuser gehen und haben dann, ich glaube, Hunderte oder wenn nicht Tausende sogar.
4.000 von 10.000 Kindern. Wenn man sich das überlegt, was das für diese Familien heißt, das ist Wahnsinn. Aber eine Regierung kann auch diese gleiche Technologie gebrauchen für andere Zwecke. Und das ist genau diese Frage, wie kontrollieren, wie wird das jetzt reguliert, was sind unsere Werte künstliche Intelligenz gegenüber, was wollen wir sehen, was wollen wir nicht sehen. Und in der Hinsicht ist Deutschland auch ganz im Voraus. Also es wird sehr oft besprochen und es wird sehr viel gemacht im deutschen Bereich, um das wirklich zu bedenken und nachdenklich zu bearbeiten.
Deutschland will ja auch Marktführer werden im Bereich künstliche Intelligenz. Die USA wollen das natürlich auch, Australien möchte es auch. Es wollen alle etwas von diesem Kuchen abbekommen. Warum ist der so lukrativ?
Man sagt, dass Daten das neue Öl ist. Wer Informationen hat, der gewinnt. Und ich glaube, in unserer Welt jetzt wird das immer mehr wahr. Wer die Informationen hat, kann gewinnen. Das haben wir jetzt auch in der Wahl gesehen, in der USA, für besser oder nicht. Es wird immer leichter, unsere Welt zu manipulieren. Und wer das kontrolliert, wer diese Entscheidungen trifft, wer das kontrolliert, hat dann sehr viel Macht. Und das ist natürlich das, was jede Regierung haben will.
Ein gefährlicher, vielleicht auch fragwürdiger Einsatzbereich von künstlicher Intelligenz ist ja das Militär. Und da sind Sie jetzt im Moment dran, oder seit, glaube ich, 3 Jahren schon, eine Doktorarbeit zu schreiben. Was machen Sie genau?
Ich schreibe über Nanotechnologie und wie es von der Militär gebraucht wird. Und es gibt drei sehr spezifische Beispiele. Zwei haben mit dem Gehirn zu tun, wie man Menschen kontrollieren kann von außen jetzt mit der Technologie, weil wir wissen immer mehr über, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir denken und wie man das von außen ändern kann, dass man auch Gedächtnisse ändern kann, dass man, wie man, ob man Angst hat oder ob man Mut hat, ändern kann. Und das ist natürlich sehr interessant für das Militär, dass man dann beeinflussen kann, wie Soldaten sich benehmen, aber auch andere. Und darüber gibt es noch nichts geregelt.
Sind das eigene Soldaten oder die Soldaten des Feindes?
In der USA gibt es ein Institut für Nanosoldiers. Sie bearbeiten, sie machen Recherche über ihre eigenen Soldaten und wie sie selber enhancen können, also wie sie erweitern können.
Das klingt wirklich sehr erschreckend. Ist das legal?
Es ist nicht verboten. Darüber ist meine Arbeit.
Warum ist es nicht verboten?
Was man mit seinen eigenen Soldaten macht, gehört zu jeder eigenen Regierung. Außer bestimmte Menschenrechte. Es gibt ein paar Fälle in England, die gegeben haben, dass eine Regierung nicht alles machen kann mit ihren eigenen Soldaten, was sie will. Aber das Problem ist, dass es nichts Bestimmtes über Nanotechnologie gibt. Meine Arbeit versucht, die existierende rechtliche Bearbeitung anzuschauen und zu sagen, was würde jetzt passen. Es ist nicht bestimmt über Nanotechnologie geschrieben, weil die Genfer Konvention gibt es schon über 50 Jahre. Aber was könnte trotzdem jetzt immer noch diese Technologie regeln? Und es gibt viele Regeln, die immer noch relevant sind. Und auch Menschenrechte gehören auch dazu. Man darf Menschen nicht verändern, grundsätzlich. Das heißt, dass man den Feind nicht verändern darf im Krieg.
Die eigenen Soldaten aber schon, offenbar.
Darüber ist meine Arbeit nicht, aber grundsätzlich ja.
Können wir vielleicht noch ein bisschen zurückblenden? Also was sind diese Nanotechnologien genau? Ich bin da nicht ganz schlau geworden, oder nicht hundertprozentig.
Nanotechnologie heißt nur, Nano heißt, ist griechisch für Zwerg. Das heißt super klein, das, was wir nicht sehen können. Unser Blut zum Beispiel ist auf der nanotechnologischen Ebene. Es sind wirklich diese Funktionen, die sehr, sehr klein sind. Und solche Partikel gibt es schon seit immer. Die gibt es in der Umwelt, die gibt es in Milch und am Meer. Aber das Problem ist, dass sie jetzt von Menschen bearbeitet werden. Und wenn sie bearbeitet werden, werden ihre Fähigkeiten, ihre Eigenschaften anders, genau. Dass sie dann gefährlich werden können zum Beispiel. Also man hat jetzt gerade angefangen, die metallische Partikeln jetzt zu Alzheimer zurückzuführen durch diese industrielle Revolution. Also dass wir wirklich jetzt noch nicht wissen, wie gefährlich diese Partikel sind. Und deswegen ist es auch super interessant aus einer umweltlichen Frage, wie vorsichtig sollten wir jetzt sein, wenn wir schon Anweisungen haben, dass da eine bestimmte Gefahr entsteht. Es ist nicht so wie nuklear, aber langfristig gibt es immer noch eine Gefahr, dass das Hinterlassen, Hinterkriege wird eine Gesellschaft noch mit diesen Partikeln umgehen müssen.
Und noch einmal, also welche sonstigen Anwendungszwecke hat es im Militär? Also künstliche Intelligenz und eben die Nanotechnologien, Sie haben erwähnt, man kann das Hirn der Soldaten kann man beeinflussen. Dass man sie zum Beispiel, ich weiß nicht, aggressiver macht nicht, dass sie nichts hinterfragen, kritikloser oder?
Diese ganze Recherche wird zum Teil dadurch gefördert, dass wir immer mehr versuchen, von dem Gehirn zu verstehen. Und es wird über Nanolaser gemacht, also von außen vom Gehirn, aber es beeinflusst die Reaktionen von den Menschen. Und genau, kann sie aggressiver machen, kann sie vergesslicher machen. Es ist sehr interessant und auch ziemlich beängstigend.
Kommen wir doch allgemein zurück zur künstlichen Intelligenz. Viele zu Hause fragen sich jetzt bestimmt, welche Berufe werden in Zukunft von künstlicher Intelligenz abgelöst werden? Kann man da schon Prognosen abgeben?
Es ist immer schwierig, die Zukunft zu prognosieren. Was wir gerade besprochen haben in diesem Panel, ist, dass manche Fähigkeiten der Menschen werden leichter ersetzt, zum Beispiel Staubsaugen oder Jobs, die nicht bestimmte Emotionen brauchen. Es werden immer noch Menschen da sein müssen. Die Jobs, die vielleicht ersetzt werden können, sind die Jobs, die dann durch Maschinen ersetzt werden können, ganz einfach.
Also auch Fabrikarbeit wird immer mehr automatisiert?
Ja, es ist interessant, weil in der letzten Revolution wurde sehr, in der industriellen Revolution wurden viele blaue Kollerarbeiter beeinflusst. Jetzt können auch Rechtsanwälte zum Beispiel ersetzt werden. Viel Arbeit, worüber wir nachdenken, dass es sehr kompliziert ist und dass es sehr schwierig ist und nur Menschen es machen können, vor allem hoch ausgebildeten Juristen, kann schneller und besser von Computer gemacht werden.
Zum Beispiel?
Discovery, wenn man tausende von Dokumente durchlesen muss, was ich als junger Juristin musste, das kann alles Computer machen. Ich habe auch ganz viele Dokumente in anderen Sprachen lesen müssen. Das kann jetzt auch übersetzt werden. Das ist aber nicht künstliche Intelligenz, das sind die Fähigkeiten der Computer. Und man muss ein bisschen aufpassen, künstliche Intelligenz ist was ganz Bestimmtes. Es ist nicht alles, was Computer können. Es ist eine bestimmte Art, Probleme zu lösen.
Jetzt gibt es ja diesen berühmten Satz, nur weil etwas technisch möglich ist, sollte es nicht heißen, dass es auch in der Praxis umsetzbar sein muss. Wo spielt das rein in die Debatte um künstliche Intelligenz?
Wissenschaftler wollen immer alles ausprobieren und das zeigt uns die Geschichte. Und das Problem ist, dass die Regulierung und das Nachdenken über die Technologie sehr oft nach der Gebrauch der Technologie passiert und man kann argumentieren, oft zu spät. Und ich glaube, viele, die in diesem Bereich arbeiten, sehen, dass es sehr viel mehr darüber nachgedacht werden muss, sehr viel mehr besprochen wird und dass es auch ganz viele andere Fächer mit einziehen muss. Es kann nicht nur die Juristen oder die Ingenieure oder die Mathematiker lösen, sondern wir brauchen Philosophen, wir brauchen Ethiker, wir brauchen wirklich manche Fragen sind wirklich ganz tiefe Fragen. Was halten wir für Demokratie? Was ist die Rolle der zivilen Gemeinschaft? Was sollen Menschen jetzt mitmachen mit den Maschinen? Wie beeinflussen wir sie und wie beeinflussen sie uns? Und das muss alles bedacht werden.
Setzen Sie sich ein für eine internationale Lösung, eine globale Lösung, einen, ich weiß nicht, internationalen Vertrag nach dem Vorbild der Vereinten Nationen?
Ich weiß nicht, ob ich der richtige Mensch bin, das zu fragen. Ich habe für die UNO gearbeitet und von daher weiß ich ganz genau, wie langsam das alles dauert. Und vor allem jetzt, politisch gesehen, wäre es fast unmöglich, eine Vereinbarung zu treffen. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht probieren sollten. Und das ist nur ein Weg, nur eine Art, diese Technologie zu regulieren. Das Problem ist, dass die Technologie selber so schnell verändert und so schlecht nachvollziehbar ist. Das heißt, dass wir jetzt ganz viel in der Cloud machen. Für Leute, die das nicht wissen, dass unsere Computer irgendwo anders alles bearbeiten und alles irgendwo vielleicht auf der anderen Seite der Welt stattfindet, dann ist es auch schwierig, jetzt über Nationen das zu regulieren. Es ist was Internationales und es muss andere Wege auch geben, wie wir uns bedenken, dass wir das regeln. Es ist nicht genug, nur zu sagen, die UNO kann das später, obwohl Microsoft das auch vorgeschlagen hat und das eine gute Idee ist. Es muss auch anders bedacht werden, wie wir mit diesen Computern umgehen.
Und die großen Konzerne, Microsoft, Google, Apple und so weiter, auch die ganz kleinen Nischenspieler, ist da Platz für die, dass die proaktiv sind und selbst etwas regulieren? Also ich glaube, im Vortrag hat Microsoft Ethiker Steve Crown erwähnt, dass die Industrie sich ernsthaft überlegt, nach dem Vorbild des Roten Kreuzes auch so etwas wie ein Computerkreuz zu gründen, das zum Beispiel, um wieder auf den Krieg zurückzukommen, in Kriegsfällen sicherstellen würde, dass die Zivilgesellschaft nicht leidet, wenn Sachen passieren wie das Wasser wird abgestellt, weil irgendwo ein Hackerangriff war oder es können keine elektronischen Zahlungen mehr stattfinden. Ist das realistisch?
Es ist nicht unrealistisch, aber es reicht nicht alleine. Und das Problem ist, dass jedes Konzern eine andere Art und Weise hat, mit Informationen umzugehen. Es ist nicht... Im Moment wird es überall anders gemacht und die Standards sind anders. Aber das Problem, was jetzt auch gerade erwähnt worden ist, ist, dass selbst wenn Facebook, Google und Microsoft alle sich vereinbaren würden, dann ist trotzdem die Frage, was macht China? Was machen andere Länder? Und es ist ein globales Problem. Es ist eine globale Frage. Es kann nicht von einer Firma, es kann nicht von einem Konzern oder einer Regierung beantwortet werden. Wir haben alle unterschiedliche Werte und wie wir diese Werte dann in unsere Regulierung spiegeln, das ist jetzt die Frage.
Und wenn ich Sie persönlich frage, als Kobi Lines, als Privatperson, schauen Sie dieser künstlichen, intelligenten Zukunft mit Optimismus entgegen oder mit großer Angst?
Ich wollte sagen beides, aber vielleicht keines. Also ich glaube, meine Rolle ist jetzt Ich habe auch zwei Kinder, zu überlegen, wie wird das meine Kinder beeinflussen? Wie sieht die Welt aus? Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu ändern. Wenn wir es aber nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren machen, dann werden die großen Konzerne oder die Regierung es für uns entscheiden. Ist das das, was wir wollen?
Oder die Maschinen selbst, vielleicht in 50 Jahren. Ist das auch eine Gefahr, dass diese Maschinen so schnell und so viel lernen, dass sie uns als Menschen vielleicht irgendwann mal gleichkommen, wenn uns nicht sogar überholen? Das bringt uns dann in Richtung Science Fiction, nicht yeah. Terminator und solche
das
Geschichten.
Das ist die große Angst. Und wenn man AI googelt, dann findet man sofort Terminator und die Welt geht zu Ende. Und genau das Gleiche passiert mit Nanotechnologie. Man sprach von Grey Goo, wo die ganze Welt nur mit Grau über beschwärmt wird, aber ich glaube, irgendwas dazwischen ist geschichtlich gesehen ziemlich möglich.
Hoffen wir, dass es dazu kommt und dass eben diese künstliche Intelligenz menschenorientiert angewendet wird und für positive Zwecke. Kobi Leins von der Universität Melbourne, sie schreibt eine Doktorarbeit zum Thema Nanotechnologies im Militärbereich. Vielen Dank für diese faszinierenden Einblicke.
Dankeschön.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.